Das sollte der Ausspruch der Gemeinde sein. Amen. Jesus, regiere du in uns. Amen, Amen. Vielen, vielen lieben Dank für den Worship, für die Zeit der Anbetung. Und hey, dass wir so mitgehen, einfach so auch im Geist. Und grüß dich heute Morgen auch nochmal von mir. Ja, ich bin Gastsprecher hier heute Morgen. Bin eigentlich im Urlaub und ein Ältester unserer Gemeinde hatte sich eingetragen und dann so am Anfang der Woche kamen dann so Urlaubsdinge über ihn, ja, oder über die Family, dass man so den Urlaub verlängert. Und wir waren gerade noch hier und dann dachte ich mir, na dann, schauen wir mal, was Jesus heute Morgen für uns vorbereitet hat. Wenn ihr aus dem Urlaub zurück seid, schön, dass ihr wieder da seid. Und wenn ihr fahrt, wünschen wir euch Gottes Segen. Auch nächste Woche fliegt jemand nach Israel mit einer jungen Reisegruppe. Ja, wir wünschen euch, mehrere hier aus der Gemeinde, wir wünschen euch eine behütete Zeit in Israel. Ja, es lohnt sich jetzt auch gerade da zu sein und zu beten und ihr kommt gut behütet wieder zurück. Ich möchte mit uns, ohne die Einleitung jetzt vorwegzunehmen, einen Psalm lesen. Und ich dachte mir, ich bin ja Gastsprecher heute Morgen, Gastsprecher können alles, dass wir diesen Psalm einmal zusammensprechen heute Morgen. Es ist Sommerzeit, es will nicht einschlafen und das ist der Psalm 103. Und bei Psalmen wähle ich sehr gerne Luther, weil der hat so eine lyrische Sprache, die da richtig gut hinpasst. Und ich würde euch erst einmal einladen heute Morgen, so bewusst wie es geht und wie du das willst und wie du das kannst, diesen Psalm miteinander laut zu lesen. Das tun wir uns an, es sind 22 Verse. Wir dürfen dabei sitzen bleiben, es wird heute angeschlagen an dem Beamer sein, denn du kannst den Psalm auswendig. Es gibt ja Leute, die dort richtig Land einnehmen und Dinge lang auswendig lernen. Okay, wir starten. Von David: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Herrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Puh. Allein das Wort Gottes macht schon etwas mit uns, oder? Wir hatten vorletzte Woche unser Ranger Camp bei Leipzig in einem Flughafen mit 1500 Kindern. Und ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte wir Ranger-Arbeit tun. Wenn wir Autofahrer, die wir dann mit dem Gepäck und mit den Kindern teilweise von unseren Ranger-Camps kommen, nach einer Woche oder nach 10 Tagen, in unserem Fall jetzt, dann gibt es bei uns Mitarbeitern seit Jahren so eine Regel: Niemand fährt allein. Weil du bist so fertig und wenn du dann 200 Kilometer oder länger fährst, niemand fährt allein. Und oft bin ich dann mit Kindern hinten im Bus gefahren, im VW-Bus oder so, wo dann einer nach dem anderen nach Viertelstunde irgendwie auf dem Rücksitz wegschläft. Aber vorn sitzt jemand, der stets mit mir reden will und mich ermutigt, wach zu bleiben, um auf das Ziel zu schauen und am Ziel anzukommen. Ich finde, dieser Psalm 103 von David, wo viele Experten sagen, man schreibt diesen Psalm ihm zu im zu fortgeschritteneren Alter. Das schreibst du jetzt nicht als 17-Jähriger, mein Leben ist wie eine Blume und die verwelkt und ratzfatz ist sie weg, sondern da hat man schon einiges in seinem Leben erfahren. Ich finde, das ist so ein Wachhaltepsalm. Für uns alle in die Bibel geschrieben, von David kreiert. Und dieser Psalm antwortet auf die Frage, wie ein sterblicher Mensch vor einem so ewigen und großen Gott bestehen kann. Und die Antwort ist, kannst du nicht. Es sei denn, du erinnerst dich an die große Gottesgnade, an die Gnade Gottes, die größer ist als alle menschliche Schuld, als all unser Versagen, die beständiger ist als alles Vergängliche, was wir erleben. Und ich möchte heute Morgen das Thema für uns gern nur auf die ersten 5 Verse lenken. Beim Lesen merken wir schon, wie vielfältig dieser Psalm ist. Aber wir möchten heute Morgen nur die ersten 5 Verse bedenken. Und ich lese sie noch einmal von David. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit und der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Dieser Psalm, wir haben es auch in anderen unseren Liedern heute Morgen viel gesungen, dieser Psalm beginnt und endet mit einem persönlichen Aufruf. Erster und letzter Satz des gesamten Psalms heißt, lobe den Herrn, meine Seele. Wir haben viel über die Seele gesungen heute Morgen und die Seele, deine und meine Seele, wird regelrecht aufgefordert, Gott zu loben. Und dazwischen, zwischen den Versen im Ganzen noch einmal in Gedanken geht es um das Anschauen von Gottes Charakter. Und das macht etwas im Leben des Menschen. Paulus sagt einmal, wenn wir ihn anschauen, wie er ist, dann werden wir verwandelt in sein Bild. Das ist der Auftrag als Christen in unserer heutigen Zeit, Jesus mehr anzuschauen als die Nachrichten und die Dinge dieser Welt. Lobe den Herrn, meine Seele. Die Seele, der hebräische Begriff, ich liebe ihn, heißt Nefesh. Und erst einmal meint dieser hebräische Begriff dieses Organ Kehle, weswegen du mich jetzt hörst. Du kannst sprechen, du kannst dich äußern und du atmest. Das ist Nefesh. Das Organ Kehle, das Organ Mund, der Atem, das Organ, mit dem wir essen und sprechen. Und das ist ganz aktiv. Du isst nicht passiv, dann hängst du an Schläuchen. Und du solltest auch deinen Gott so loben, dass du dich hörst. Es ist aktiv gemeint aus dem Hebräischen heraus. Aber der Begriff Nefesh im Hebräischen meint den ganzen, den gesamten atmenden Menschen als Geschöpf von Gott. Lobe den Herrn, meine Seele. Die Seele ist nicht ein körperloses Wesen, sondern aus dem hebräischen Denken ist die Seele immer dein ganzes Ich, dein Du, dein Sein, deine Persönlichkeit. Also in diesem Sinne müsstest du jetzt hier deinen Namen einsetzen, um den Sinn zu treffen. Lobe den Herrn, meine Seele, Sigi. Ich bin ja Gastsprecher. Wollen wir das mal probieren heute Morgen? Sprich doch mal laut zu dir. Lobe den Herrn und dann setz mal deinen Namen laut ein. Wir machen das jetzt mal. 3, 2, 1. Lobe den Herrn. Lächelst du so? Ist das komisch? Gott ruft dich auf, dass du mit deinem ganzen Sein ihn lobst. Und wenn wir diese Verse, diese fünf Verse mal anschauen, dann folgen sie einer inneren Logik der gesamten Heilsgeschichte Gottes. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Irgendjemand hier, der seine Hand heben würde bei der Frage, bei mir hat Gott noch nie etwas Gutes getan. Ich treffe solche Menschen, die ein Bild haben davon, dass Gott immer nur der Böse ist. Warum lässt Gott das? Warum macht Gott das? Aber hat Gott dir nicht so viel Gutes getan? Oder heißt es, vergiss es nicht? Und jetzt kommen wir zur Heilsgeschichte Gottes. Wie heißt es hier im Vers 3? Der dir alle deine Sünden vergibt. Und ich nenne diese Predigt hier heute Morgen das Rezept des Himmels für ein heilendes Leben. Das Rezept des Himmels für dein und mein, für ein heilendes Leben von dir und von mir. Und als erstes, finde ich total spannend, fällt mir sofort in die Augen, bringt David hier nicht Versorgung, Schutz, Bewahrung, Kraft, Familie, Kinder, Gesellschaft, gute Regierung, sondern er sagt, lobe du den Herrn deines mit allem, was in dir ist, weil Vergebung das Fundament ist für alles. Vergebung steht hier ganz bewusst am Anfang, weil es die Grundvoraussetzung für alles andere ist. Und Vergebung bedeutet, würde ich es mal so sagen, heute Morgen im Kern, jemanden loszulassen. Jemanden, wo du ein Rechtsverhältnis aufgebaut hast oder sich entstand, zu entlassen. Das ist eine ganz bewusste innere Entscheidung. Du entscheidest dich, Gefühle und Groll und Gefühle von Groll und Gefühle von Rachsucht gegenüber jemandem freizugeben, der dir Schaden zugefügt hat. Unabhängig davon, ob diese Person es verdient hat oder ob sie darum gebeten hat, dass du ihr vergibst. Völlig unabhängig davon. Das ist Gottes Wesen gewesen mit Jesus. Er hat dich die Vergebung gestartet. Er hat mich und dich losgelassen aus seinem Rechtsverhältnis der Verurteilung für meine Gottlosigkeit, meine Widerspenstigkeit, meine Rebellion, mein Hass, mein Zorn, mein Egoismus. Es war seine eigene bewusste innere Entscheidung. Er hat sich entschieden gegen seine Gefühle von Groll und Rache, dich freizugeben, indem er seinen Sohn hingegeben hat zur Bezahlung aller unserer Schuld. Vergangenes nicht mehr zu behalten. Die Bibel sagt, dass Gott die Schuld von uns in die tiefsten Tiefen des Meeres werfen wird. Meine Enkel sind fasziniert, die lesen Bücher über wissenschaftliche Dinge, ja, und sagen, Opa, guck mal, da gibt es eine Welt ganz unten, hunderte Kilometer tief oder wie viel auch immer. Da leben Tiere, die hat der Mensch noch nicht gesehen. Und Gott sagt, dahin habe ich deine Schuld befördert. Du bist frei in meinen Augen. Und Jesus endet da nicht, sondern sagt, ich gebe die Person aus seiner eigenen Schuld frei, ich nehme seine Schuld auf mich. Das ist der Prozess. Und jetzt habe ich mich erinnert in diesem Gedanken hier an Petrus. Petrus steht da und fragt Jesus, Jesus, wie viel Mal soll ich meinem Nächsten vergeben? Abgesehen davon ist die Frage bei einem Juden ja schon clever, ja, wer ist mein Nächster? Und da kann man ein ganz großes Ding aufmachen, ja, wer ist mein Nächster? Ja, meine Frau ist mein Nächster, zum Beispiel. Oder nicht? Ist die Nächste in meinem Leben, in dieser sichtbaren Welt. Meine Kinder sind die Nächsten. Am Gottesdienst bist du dann ein Teil meines Nächsten. Und Jesus predigt darüber, dass wir in eine Übung hineingehen sollen, schnell zu vergeben. Jesus spricht zu Petrus von dieser Gewohnheit. Petrus sagt, wie oft soll ich jemandem, zum Beispiel meiner Frau, vergeben? 7-mal? Und ihr kennt das, was macht Jesus auf für eine Rechnung? Ich habe es euch mal mitgebracht. 7-mal 70-mal, sagt Jesus. Also 490 Mal, und ich habe mir überlegt, wenn du 16 Stunden mit jemandem als dein Nächsten am Tag zusammen bist, im Urlaub, ja, ich hoffe, ihr seid alle wieder glücklich als Familie zurück, ja, weil 16 Stunden mal 8 Stunden schläfst du davon, ja, von den 24, dann habe ich mal ausgerechnet, dann wären 490 Mal am Tag alle 1,58 Minuten. Alle 1,58 Minuten gehst du auf dem Schiff und vergibst deiner Frau. Bist du im Zeltplatz, vergibst deiner Frau. Alle 1,58 Minuten. Also alle 117,55 Sekunden. Ich finde das mal praktisch so. Und es geht Jesus hier um ein Bild des Übens, eine innere trainierte Haltung, die man ständig praktizieren soll und darin Gottes Vergebung nachahmen soll. Warum soll ich vergeben? Warum soll ich meinem Partner vergeben? Warum soll ich meinem Arbeitskollegen vergeben? Warum soll ich Menschen vergeben? Warum soll ich Politikern vergeben? Ist doch ein Blödsinn, ist doch ein Schwachsinn. Ja, schauen wir mal Epheser 4, Vers 32 an. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Vergebung ist nicht eine Frage meiner Gefühle, ob ich mich fühle oder nicht, sondern es ist eine Frage der Nachahmung Gottes. In Matthäus 6, Vers 14 sagt Jesus, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Oder andersrum, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wieso stellt Jesus das in den Zusammenhang, obwohl er doch für alle unsere Schuld gestorben ist? Da muss ich doch gar nichts weiter machen. Er hat mir doch vergeben, dann ist doch gut. Aber im Epheser 5, Vers 1 kommt der große, große Satz. So seid nun, ihr Elberfelder, Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, bedeutet, dass ich Gott nachahme. Also auch alle 1,58 Minuten meinem Partner, meinem Nächsten schnell vergebe. Schnell? Nein, nicht schnell, weil es braucht eine Zeit des Übens, weil es nicht schnell geht. Aber es geht immer schneller. Lobe den Herrn, meine Seele, weil Gott mich losgelassen hat, kann man übersetzen. Aus dem Rechtsverhältnis der Verurteilung entlassen hat. Deswegen lobe den Herrn als gesamte Person. Ein zweites, was dieser Psalm dann sagt, ist, der dir alle deine Sünden vergibt im Vers 3 und er heilet alle deine Gebrechen. Ohne Vergebung, so ist es die aktuelle Seelsorge, wissenschaftliche Seelsorge, Praxis und Erkenntnis, Ohne Vergebung kann keine Heilung beginnen, weil Schuld uns von Gott trennt. Aus einer Beziehung und in einer Beziehung nur kann ich freigeben oder festhalten. Gott kann festhalten und Gott kann freigeben. Er ist Gott. Er kann auch sagen, nö, ich vergebe dir nicht. Ich glaube, das müssen wir Christen auch mal hören. Wir sind so bepredigt von, hey, Gott vergibt immer und sowas. Er ist keine Marionette. Er hat immer noch das Recht, sich im Zorn gegen mich hinzustellen und zu sagen, Siegfried, ich gehe mit dir nicht mit. Aber das ist dein Sohn Jesus. Siegfried, ich gehe mit dir nicht mit. Oder was ist dein Gottesbild? Aber er sandte seinen Sohn, um uns in ihm, der keine Sünde hatte, freizugeben in einer Beziehung wegen seiner Barmherzigkeit. Wenn du keine Beziehung mit jemandem hast, dann kannst du ihn auch nicht verletzen. Er kann dich auch nicht verletzen. Du kannst Filme mit Leonardo DiCaprio oder Jenna Ortega gucken und du wirst diese Person niemals verletzen. Du kannst über sie schimpfen im Wohnzimmer bei dem Film. Ah, das war aber jetzt. Du wirst sie niemals verletzen, weil du keine Beziehung mit diesen Schauspielern hast. Aber da Gott ein Gott der Beziehung ist, sucht der Beziehung, leidet unter Beziehungsbruch und Verlust und Distanz. Schuld trennt Menschen voneinander und Menschen von Gott. Und jetzt sagt der Psalmist, lobe den Herrn, meine Seele, meine ganze Persönlichkeit, denn er heilt die zerbrochenen Herzens und er verbindet ihre Wunden, wie es im Psalm 147 heißt. Er heilt die zerbrochenen Herzens und er verbindet ihre Wunden. Jemand hat einmal gesagt, die innere Heilung des Gewissens führt zur äußeren Heilung des Leibes. Deine Verletzungen wollen heil werden in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und so oft wir uns ihr aussetzen, umso mehr Heilung kann passieren. Umso mehr wir unsere Zerbrochenheit zugeben, umso mehr Heilung kann passieren. Die innere Heilung des Gewissens führt zur äußeren Heilung des Leibes. Meine Überzeugung ist, deshalb ist diese massive Krankheit in der Welt eine Folge massiver Unvergebenheit unter uns Menschen. In Beziehung, in Familie, von Kids zu Eltern, Eltern zu Kindern, auf der Arbeit, in Nachbarschaft, in der Gemeinde, unter Christen. Wie viel Bitterkeit ist in unserer Menschheit? Weil wir nicht vergeben. Weil wir nicht die Ersten sind. Weil wir erwarten, dass der andere handelt. Wir erwarten, dass die Regierungen es besser machen, dass mein Chef es besser macht, dass mein Ehepartner es besser macht. Wir erwarten, dass die Kinder es besser machen. Aber die Bibel sagt, nein, Vergebung startet bei dir im Herzen. Und wenn du loslässt, kann dein Gewissen heil werden. Und dann finde ich Heilung unter seinen Flügeln. Da ist so viel vom Thema Heilung und Vergebung in der Bibel, dass ich darüber wieder uns anspornen möchte, darüber nachzudenken und das reinzuholen in unser normales, privaten, in unseren Alltag, in mein Alltagsleben, ganz persönlich. Die Bibel sagt, lobe den Herrn, meine Seele, denn durch Vergebung finde ich Heilung. Bitterkeit wird sich niemals lösen. Selbst wenn der Mensch gestorben ist, der dich verletzt hat. Durch Vergebung finde ich Heilung. Hast du ein Recht, zornig zu sein? Ja, wie Gott im Himmel auch. Aber ahme Gott nach, indem du lernst loszulassen. Ich feiere ein drittes hier in diesem Text im Vers 4. Da heißt es dann, der dein Leben vom Verderben erlöst. Er ist der, der erlöst. Wir sagen dann manchmal, wenn Menschen alt und lebenssatt an schweren Krankheiten gestorben sind, jetzt ist die Erlösung da. Das ist so ein Bild, was wir verwenden dafür, dass der Mensch von den Lasten befreit ist, die er zu tragen hatte. Und es ist genau das, was die Bibel verwendet hinter diesem Wort Erlösung. Erlösung bedeutet, von den Lasten befreit und errettet zu werden. Und dann, wenn wir jetzt biblisch weiterdenken, aus dem Frondienst errettet zu werden, unter Dingen zu leiden, unter Dingen zu arbeiten. Und ich bringe mal 2. Mose 6, Vers 5, Exodus 6. Da heißt es, auch habe ich gehört, sagt Gott, die Wehklage der Israeliten. Wir haben als Roy Ranger uns mit dem Thema Mose und Auszug beschäftigt, dass Gott größer ist. Und hier lesen wir etwas vom Herz Gottes, dass Gott sich über das Wehklagen der Israeliten, das Elend der Israeliten, diesen Frondienst der Israeliten, er hat es gehört, wie sie sich beschwert haben unter ihren Lasten. Und ich habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Israeliten, sagt er zu Mose, ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen, und will euch erretten von eurem Frondienst und will euch erlösen mit ausgerecktem Arm und durch große Gerichte. Wir können auch, wenn wir mit Paulus nachdenken, dass er uns befreit hat aus der Knechtschaft. Und andersrum, das Gegenstück davon ist, Leid zu tragen. Wir kommen hier nicht in eine Welt der Herrlichkeit, wie es im Himmel ist, ohne Lasten und Leid. Jeder von uns hat sein Kreuz zu tragen. Aber es geht um ein Stück Grundsatz, dass nach der Vergebung und Heilung die Erlösung aus der alten Sklaverei kommt. Stück für Stück. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Jesus deutet das ganz deutlich an, dass unser Leben davon bestimmt werden soll, dass wenn wir zu ihm kamen, wenn wir seine Kinder geworden sind, in einem Prozess sind, wo wir immer wieder frei gemacht werden von Frondiensten, von Lasten, die fremd auf uns gelegt werden, aus verschiedenen Ursachen. Und da setzt unsere Erfahrung an und sagt, schau mal nur dich an. Du leidest doch immer noch. Du bist jetzt schon so lange unvollkommen und gebunden. Das wird bei dir doch nichts mehr mit dieser Befreiung. Und gut, dass ich in meiner Predigtvorbereitung bei 2. Mose 6 ein paar Verse weitergelesen habe und war wieder erschüttert, wie wir als Menschen doch gestrickt sind. Da heißt es dann im Vers 9, nur 3 Verse später, Mose erzählte das all den Israeliten, und sagte, hey, euer Gott wird euch befreien. Und dann heißt es hier, aber sie hörten nicht auf ihn vor Kleinmut und harter Arbeit. Sie hörten nicht auf ihn wegen Kleinmut. Und ich finde mich da oft genug wieder, meinen Kleinmut. Und ich sehe, der Mensch muss sich aufmachen, von Gott genau das zu erwarten. Vergebung, Heilung und Erlösung. Nicht nur von Schuld, sondern auch von der Macht, von dem Machtbereich der Sünde. Ich stand vorletzte Woche, abseits vom Campgelände hatten sie für ca. 200 Fahrtranger, das sind Kinder von 15 bis Jugendliche, dann 21, am Rande des Camps so einen eigenen Fahrtranger-Abend. Und da habe ich ein bisschen Werkzeug hingebracht. Und es war abends, war nach der Abendveranstaltung, ich hatte Zeit, Stammleiter, also bin ich dorthin gegangen auf den Platz, so, stand so am Rand an der Küche, in der Nähe der Küche. Und da lief schon die Veranstaltung, es war ein bisschen Lobpreis und dann fingen sie dort an zu predigen und plötzlich rannten zwei 16-Jährige auf mich zu, weil sie mich erkannten. Es war schon dunkel, dämmerig, ja, da sieht man nicht mehr ganz so, aber sie sahen mich, den sie kannten, hier aus der Region, und sie rannten auf mich zu und sie sagten, kannst du bitte mit uns mal darüber sprechen und dann auch für uns beten und uns Tipps geben, wir kommen von der und der Sünde nicht los. Und ich dachte, was passiert jetzt hier gerade? Ihr habt so einen Fahrtranger-Abend da, aber ihr habt so ein Bedürfnis, Freiheit zu erleben von einer ekligen Frondienststelle, Zeit, die wir hier als Teenies und als Erwachsene durchmachen müssen, weil die digitale Technik so weit ist, uns zu verseuchen. Und da kommen zwei Teenager zu mir, die ein Bedürfnis haben, frei zu werden. Die ihren Kleinglauben überwinden und dann erzählen sie mir, wie sie oft versucht haben und wieder gefallen und immer wieder dasselbe. Aber hey, die Botschaft ist an uns, lass dich nicht vom Kleinglauben überwinden, sondern überwinde die Welt durch Glauben, sagt Johannes. Überwinde es. Steh auf und sag, Jesus, du hast mir nicht nur vergeben, du bist nicht nur daran, mein Herz zu heilen, du bist auch dabei, mich wirklich zu befreien von den Knechtschaften unserer heutigen Zeit. Und wer kennt das nicht von uns? Wir sind kleinmütig geworden. Und Gott will, dass wir uns von den Fesseln der Erfahrungen und Gedanken und Haltungen und ach, wie oft habe ich schon und es wird ja wahrscheinlich doch nichts, und Verzweiflungen und Niederlagen und Einschüchterungen durch die Herrschaft der Sünde befreien. Was hat der Pharao Israel eingeschüchtert? Mit allen Mitteln, ihr werdet niemals erleben, dass euer Gott das tun wird. Und ihr werdet da übrigens auch nie rauskommen aus eurer Sklaverei, Kleinmut. Wie lange saß der Blinde oder der Gelähmte an derselben Stelle, auf der Straße, am Tempel, bis er sich aufmachte, als Jesus kam und schrie. Kleinmut. Und doch hat Gott es geschafft mit dem Volk Israel. Gott schafft Befreiung. Und doch hat Gott es in meinem Leben immer und immer wieder geschafft. Er schafft Befreiung. Auch in dir. Gib ihm Raum. Stärke deinen Glauben, ändere deine Aussprüche und Festlegungen über dein Leben und sieh die Rettung Gottes. Ein viertes, wunderschönes, was der Psalmist hier verarbeitet, ist neben Vergebung führt zu Heilung. Heilung führt zu Befreiung von Sklaverei. Ist, der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Da wird dem Menschen nicht nur vergeben und er erlebt ein dynamisches Heilwerden und Freisein, sondern abschließend wird der Mensch mit Gnade und Barmherzigkeit gekrönt. Gott stellt dich nicht nur wieder her, sondern Gottes Plan für dein Leben, egal wann du zu Jesus gekommen bist, ist, dass er dir seine königliche Würde wiederherstellt. Dass er dich in seine königliche Würde erhebt. Wir haben alle dieses Royal Ranger Camp gefeiert und wir sind gerne mit Kindern unterwegs von 9 Jahren bis 17 und darüber hinaus. Und wir hatten Teams, wo wir richtig, richtig tolle Leute hatten. Tolle Leute im Sinne von mehr geht gar nicht an Einfluss von Internet, von Spiele, von Gewalt, von Worten, die willst du gar nicht sprechen. Und sie kommen Montag auf das Camp. Und die ganze Atmosphäre, wenn du mit diesen Kids zusammen bist, ist sowas von dunkel, ist sowas von traurig. Und ich habe unseren Leuten, unseren Mitarbeitern gesagt, lass uns mal bis Mittwoch warten. Lass uns mal warten. Halten wir das mal aus. Und dadurch, dass du eine Atmosphäre hast von Jesus und von Lobpreis, sollst du mal die Kinder am Mittwoch gehört und gesehen haben. Ohne Handy, die geben ihr Handy ab am Montag und stellen fest, oh, wir leben ja noch am Mittwoch. Aber nicht nur das, sondern Sprache verändert sich. Und dann Donnerstag, Freitag merkst du, wie die ganze Lebenskultur, die atmen auf die Kids, die strahlen plötzlich. Und wir haben ihnen versucht, am Samstag zu zeigen, guck mal, ihr alleine habt die Wahl, wieder zurückzugehen in den Sumpf am Montag oder mit eurem Leben etwas Befreiendes, etwas Würdevolles zu machen. Sünde stiehlt uns die Würde, macht uns kaputt, äußerlich und innerlich. Und Gott hört nicht bei Vergebung auf und lässt uns, wie wir sind, sondern er geht den Weg über Heilung, der geht den Weg über Befreiung hin, dass er uns seine Würde wieder gibt. Im Jesaja 61, Vers 10 heißt es bildhaft: Er hat mir Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Das ist, was Gott machen will. Das ist, was erfahrbar ist, auch heute noch in seinen Kindern. Ich möchte dir Mut machen, seinem Wort Raum zu geben bis zu dieser Stelle und sogar noch zum Schluss einen Schritt weiter. Nämlich als fünfter Punkt im Vers 5 heißt es so: Lobe den Herrn, meine Seele, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Das ist nicht einfach nur Freude. Das ist nicht einfach nur Fröhlichkeit, sondern das ist echte Transformation. Dein inwendiger Mensch, dein Geist wird erneuert. Das findet eine Transformation im Herzen statt. Dein Mund wird fröhlich gemacht, indem du dich aussetzt der Gegenwart Gottes. Das ist, was ich gerade skizziert habe, was wir auf dem Camp in wenigen Tagen gesehen haben, wie sich Wort und Sprache von Kindern zum Besseren bildet. Und was ist, wenn wir diesen Trend in 5 Jahre lang fortführen, 10 Jahre lang kontinuierlich Gottes Wort inhalieren, kontinuierlich bei Worship bleiben, ihn loben, Kinderworship auflegen, ja, in der Gemeinschaft derer, die in der Gemeinde Jesus lieben, bleiben. Sonntag für Sonntag uns mit Menschen treffen und Kaffee trinken und hier nachher auch oben essen, falls es was gibt, keine Ahnung, heute ist ja Urlaubszeit. Aber geh mal hoch und guck mal, mit Menschen unterwegs zu sein, ein paar Stunden meines Alltags, die eine geheiligte Sprache haben, die authentisch sind, die Jesus lieben, in denen der Heilige Geist wirkt. Hey Freunde, was ist das für ein Geschenk, Kirche Jesus zu sein, Gemeinde Jesus zu sein, in dieser Form, wo wir verändert werden, wo wir nicht sagen, oh Mann, ey, der war früher noch besser drauf. Sondern wo wir erkennen, im Anschauen seines Bildes werden wir Nachahmer Gottes, indem wir vergeben und indem wir uns reinigen und heiligen lassen. Und dieses Wort hier spricht von einer Verjüngung durch das Werk des Heiligen Geistes. Entweder ist das Quatsch oder er leidet an Alzheimer oder er meint es ernst. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Ja, ich habe mal einen Adler mitgebracht. Aber es geht ja nicht nur um diese körperliche Erneuerung in der Ewigkeit. Ja, im Himmel, da werden wir alle mal so um die 30, 35 Jahre alt rumlaufen oder was für immer wir für Vorstellungen haben. Da bin ich dann erneuert. Jetzt muss ich mit dem Gebiss rumlaufen, aber dann habe ich wieder ordentliche Zähne. Es geht hier nicht um körperliche Erneuerung in der Ewigkeit, sondern es geht um eine Art Kraft, um eine Art Vitalität innerlicher Art. Der Adler symbolisiert ja nicht nur Jugend, wenn er sein altes Gefieder abstreift, ja, ab und zu mal in seinem Leben, sondern er ist ja gekennzeichnet von Scharfsinn oder er steht für das Bild von Scharfsinn, von Kraft, von Überwindung. Ja. Viele unserer Rangers wählen dann einen Teamnamen, Seeadler oder sowas. Ja. Dahinter steht, wir haben Scharfsinn, wir sind kräftig, wir überwinden. Das ist das Bild. Wir werden jung wie ein Adler. Dein Scharfsinn nimmt zu. Deine Kraft nimmt innerlich zu. Im Jesaja 40, Vers 29 heißt es so: Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden, dem, der es nicht kann. Aber dem, der kann, na, wo soll die Kraft noch? Der hat doch alles. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Lobe den Herrn, meine Seele, dafür, dass du in diesem Kreislauf bist von ständiger Vergebung empfangen und Vergebung leben. Ein ständiger Heil, ein ständigem Heilwerden in deinem Herzen bist. Und es findet wirklich statt. Du solltest ein Tagebuch darüber schreiben, wie bitter du letztes Jahr vielleicht noch für XY warst. Und jetzt ist es geheilt. Jetzt tut es nicht mehr weh. und dass Jesus dich befreit. Diesen Ansatz will ich mir und dir verkündigen. Es gibt nichts in dieser Welt, wogegen Gott keine Möglichkeiten hat. Wenn ich entschließe, ich will frei sein, Jesus, dann kann ich frei sein, weil er mit seiner Kraft auf mich kommt. Und er verjüngt mich und er macht meinen Mund fröhlich. Ich wünsche uns allen eine fröhliche Sprache. Im Urlaub, zu Hause, in der Gemeinde. Ja, murren und brubbeln und das können wir alle. Da brauchen wir nicht lernen, gehen wir nicht zur Schule, da machen wir kein Seminar dafür. Ja. Lass uns darauf achten, dass wir Kinder Gottes sind und Gott nachahmen, dass dein Mund fröhlich gemacht wird. Manche brauchen es, die sagen, Jesus, mein Mund, lass uns nicht drüber reden, Jesus. Bitte bring deine Kohlen und leg, ich halte es nicht mehr aus, wie ich spreche und wie ich drauf bin. Manchen von uns und mir zuallererst wünsche ich das. Und es zeigt hier, Verjüngung ist ein Zeichen der Gottesbeziehung. Schärfe, Scharfsinn ist ein Zeichen der Gottesbeziehung, die ein Mensch haben kann. Ich bringe uns mal die nächsten Next Steps, sagen junge Leute immer, die nächsten Schritte, die wir so in den Alltag mit reinnehmen können. Was kam mir da aufs Herz? Dass ich im Alltag Gelegenheiten finde und suche, um Gott für das, was er geschaffen hat, zu loben. Natur, alles Mögliche, dass du den Mund aufkriegst und Gott lobst. In Wittenberg. Im Ostdeutschland oder am Urlaubsort. Dass du dich bewusst an das Gute erinnerst, das Gott dir getan hat. Und dass mit allem, was in dir ist, mit deiner Kehle, deiner Stimme und deinen Emotionen, das raushaust, statt es zu übersehen und zu vergessen. Übersehen und vergessen ist eine große Gabe, die wir haben, die an dieser Stelle nicht gut ist. Zweitens, in Schwierigkeiten, wenn ich mich da befinde, dann frag dich mit dem Psalmisten, warum bist du so betrübt, meine Seele? Ich check das nicht. Warum bist du so missmutig? Warum nicht gut drauf? Hey du, steh auf. Hey, mach Fliege. Frag dich in Schwierigkeiten, warum bist du betrübt, meine Seele? Setze dein Vertrauen auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, heißt es in dem Psalm, ja? Oder drittens, in stiller Hingabe. Während deine Stimme nur manchmal erklingt, kann die Stimme deines Herzens Gott ständig loben. Es ist wie so ein Muskel, den wir trainieren sollten. Du kannst den Psalm direkt auf deine eigenen Lebensumstände anwenden, auf deine eigene aktuelle Lebenslage. Du kannst sie mit den Verheißungen Gottes verknüpfen. Dieser Psalm ist die Antwort eines Menschen, der seine eigenen Abgründe, deswegen glaube ich daran, dass David das als Älterer schreibt, der die eigenen Abgründe seines Herzens gesehen hat, Ehebruch, Mord, was er alles durch hat, und erkannt hat, der die Vergänglichkeit des Lebens von weiter hinten schon sieht und der überwältigt ist von der eigenen Schwachheit seines Lebens, aber eben auch von der unendlichen Weite der göttlichen Barmherzigkeit. Und David ruft es raus und sagt, lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünden vergibt, der dich heilt von allen Krankheiten, der dein Leben wieder erneuert wie ein Adler. Der deinen Mund fröhlich macht, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Lass uns zusammen beten. Vielleicht nimmst du ein oder zwei Dinge mit für deinen Alltag, sagst, ja, das will ich mit nach Hause nehmen. 1,58 Minuten. Vergeben. Gott loben. Nicht schimpfen, nicht die Kritikpunkte suchen, sondern loben. Das Gute, was Gott in meinem Leben getan hat. Jesus, ich wünsche uns allen so ein Trainingsprogramm für 4-6 Wochen, wie man es ja oft in der Seelsorge dann anbietet, um frei zu werden, um Mechanismen zu brechen, Synapsen neu zu verknüpfen in unseren Gehirnen. Jesus, 4 bis 6 Wochen so ein Programm von Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Leben in Vergebung. Leben in Barmherzigkeit. Nachahmer von dir zu sein, Gott. Wir bitten dich, dass du deinen Heiligen Geist auf uns alle bringst, jetzt in dieser Sommerzeit, hier in Sachsen-Anhalt, wo immer wir sind, Herr. Dass wir aus deinem Programm heraus leben. Dass wir aus deinen Vorgaben heraus leben. Wir lieben dich, Jesus. Und jetzt wollen wir zum Abendmahl kommen, genau an dieser Stelle. Ihm danken für seine Vergebung und Erlösung. Und in der Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm er Brot, dankte und gab es seinen Jüngern und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Esst zu meinem Gedächtnis. Und er nahm den Kelch, der da stand, nahm ihn und sprach: Dies ist mein neuer Bund in meinem Blut, das für euch vergossen ist. Tut solches zu meinem Gedächtnis. Jesus, wir segnen Brote und Kelche in deinem Namen. Beten, dass du hier hineingleitest in unser Herz bei dem Teilen deines Brotes und deines Leibes, Jesus, und deines Blutes. Wasche uns rein von aller Schuld. Aber lass uns da nicht stehen bleiben, sondern kröne uns mit deiner Barmherzigkeit. Stelle die Würde wieder her für jeden deiner Kinder, Jesus, hier im Raum, am Livestream, auf der ganzen Welt. Dass die unsichtbare und sichtbare Welt Kinder Gottes unterscheiden kann zwischen denen, die noch in Dunkelheit leben. Segne uns die Brote und die Kelche. Ich denke, wir würden sie gerne durch die Reihen geben hier heute Morgen. Und vielleicht haben wir noch ein paar Mitarbeiter, die da sind. Alle im Urlaub. Oder ihr kommt nach vorne einfach, wir stellen uns hier hin und ihr empfangt in zweifacher Weise hier vorne. Bleibt hier vorne stehen. Und lass uns auf den Weg machen, Jesus zu empfangen, ihm zu begegnen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre deine Gemeinschaft jetzt im Abendmahl in Christus Jesus, unserem Herrn.